Film eine Geschichte an. Im College hatte ich das Fach Rhetorik. Und einmal musste ich eine Unterrichtsstunde vorbereiten. Ich durfte jedes Thema wählen, das ich wollte, nur musste es kreativ vorgetragen sein. Ich entschied mich für das Gesetz des Pendels. Das ist so ein Bild da oben, wenn das, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist ein Pendel. Und so lautet das Gesetz. Ein Pendel kann niemals höher zurückschwingen, als bis zu dem Punkt, an dem es losgelassen wurde. Wegen der Reibungs- und Schwerkraft beschreibt es bei jeder Schwingung einen kleineren Bogen als zuvor, bis es schließlich ganz stehen bleibt. Das gilt natürlich nur dann, wenn es keinen neuen Schwung bekommt. Kann man an jeder Schaukel sehen. Die ersten 20 Minuten der Vorführung verwendete ich darauf, dieses Prinzip der Klasse zu erklären. Ich demonstrierte das Gesetz sogar mit einer Kugel, die ich mit einer Schnur an der Tafel befestigte. Ich machte dort auf der Tafel einen Strich, wo ich die Kugel losließ. Und dann markierte ich die Stellen, die sie bei jeder Kürzung und Schwingung erreichte. Es dauerte knapp eine Minute, bis die Kugel ausgewendet war und stillstand. Als die Vorführung beendet war, bewiesen die Striche an der Tafel meine Erläuterung. Wie viele von euch glauben, dass das Gesetz des Pendels stimmt? Fragte ich in die Klasse. Alle Hände gingen hoch. Auch der Lehrer meldete sich. Nach dem Applaus für meinen Vortrag kam er nach vorn, weil er glaubte, ich sei fertig. Aber ich hatte ja jetzt angefangen. Von den Stahlsträngen der Klassendecke hing mitten im Raum ein großes Pendel herab, das ich aus 130 Kilogramm schweren Handelscheiben und einer Fallschirm in meinen Bein gebaut hatte. Es sah ziemlich bedrohlich aus. Ich schlug dem Lehrer vor, seinen Stuhl auf einen Tisch zu stellen und sich mit dem Hinterkopf an den Betonwand darauf zu setzen. Ich nahm dann das 130 Kilogramm schwere Metallgewicht und hielt es an seine Nase. Wenn das Gesetz des Pendels stimmt, sagte ich, dann schwingt dieses Pendelding quer durch den Raum, wenn ich es loslasse, und kehrt bis kurz vor dem Ausgangspunkt zurück. Ihre Nase ist also nicht in Gefahr. Wie steht's? Glauben Sie immer noch an das Gesetz des Pendels? Fragte ich und schaute ihm in die Augen. Langes Schweigen. Auf seiner Oberlippe traten Schweißtropfen und ein Tropfen, ging sogar vor mit sich an der Nasenspitze. Dann nickte er kaum merklich und flüsterte: Ja. Ich ließ das Pendel los. Beim Sprung durch die Klasse gab es ein sausendes Geräusch. Am Ende angelangt, verhielt das Pendel kurz und kehrte dann wieder zurück. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie gesehen, dass ein so alter Mann sich so schnell bewegen konnte. Er machte quasi einen Kopfsprung vom Tisch. Vorsichtig ging ich um das schwingende Pendel herum nach vorne und fragte die Klasse, glaubt er wirklich an das Gesetz des Pendels? Die Antwort kam einstimmig. Nein. Mein Lehrer hatte das Gesetz verstanden, war aber noch nicht bereit, ihm seine Nase anzuvertrauen. Nach kurzer Diskussion stieg ein Student freiwillig auf den Stuhl. Obwohl sein Gesicht sich ängstlich verzog, als das Pendel zurückkam, blieb er still sitzen. Es verhielt ein paar Zentimeter vor seiner Nase und schwang wieder zurück. Jetzt war sein Glaube an das Gesetz bestärkt worden. Beim nächsten Schwung des Pendels zwinkerte er nicht mehr. Wir haben ja diese Woche oder diesen Monat diese drei Säulen aus 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte von den Lieben. Und ich hatte in der Vorbereitung oder in der Einführung gezeigt, dass Paulus auch an unterschiedlichen Stellen in seinem Brief diese Säulen schreit und wie es wichtig ist, dass wir unser Leben als Christen auf diese Säulen aufbauen. Und ich hatte auch dann, war ich nochmal darauf eingegangen, auch kurz, und das ist jetzt alles nur Wiederholung von vor zwei Wochen, dass das Glauben, also was in Hebräer 10 stand, den Vers hatte ich ja auch schon vorgelesen, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die Beispiel erzählt von einem Auto, dass ihr morgens früh, wenn ihr euch ins Auto setzt, glaubt, dass euer Auto funktioniert. Das ist eine Tatsache, die ihr nicht seht. Aber ihr schraubt nicht die Reifen von eurem Auto ab und guckt, ob die Bremsen noch da sind, oder macht die Motorhaube auf und guckt, ob der Marder war. Nein, ihr geht einfach, setzt euch ins Auto, weil ihr glaubt, dass es funktioniert. Und so hat der Glaube immer eine Auswirkung. Und das sehen wir ganz besonders in Jakobus. Denn genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Also das ist dieses Beispiel. Wenn unser Glaube sich nicht in Taten zeigt, und das dieses ganze zweite Kapitel oder ein Teil von diesem Kapitel verwendet Jakobus darauf, dass er sagt, Glaube ohne Auswirkungen ist tot, ist kein Glaube. Und auch den Galaterfest, also Jakobus hat sich euch beim letzten Mal nicht gezeigt, aber den Galaterfest, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als Recht erweist. Da geht es jetzt auch wieder darum, also da geht es aber nur spezieller um das Thema Liebe. Also Glaube hat auch die Auswirkung, dass wir einander lieben, dass wir die anderen lieben. Und wenn wir jetzt schon bei dem Thema Liebe sind, dann könnte man sich ja fragen, wenn wir nochmal auf diesen Vers zurückkommen, von worauf wir unsere Predigtreihe aufgebaut haben, könnte man sich ja fragen, okay, warum ist denn die Liebe das größte unter den Liebe? Und ich glaube, ich muss da ein kleines bisschen ausholen, damit ich das erklären kann. Hat nämlich damit zu tun, dass wir glaube ich, in zwei Kategorien, oder nicht in zwei Kategorien, hört sich doof an, aber wir müssen unterscheiden zwischen Fundament und wenn wir in dem Bild der Säule bleiben und der Säule selbst. Ja? Und ich glaube, dass das Fundament muss der Glaube sein an meine Beziehung zu Gott. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, dass die Beziehung, darüber haben wir heute Morgen ja auch nachgedacht, dass die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen kaputt gegangen ist. Das haben wir gesehen in dem ersten Kapitel der Bibel. Und dieses Zerwürfnis zwischen den Menschen und zwischen Gott, die Menschen haben dann so in der Bibel verschiedene Sachen versucht und haben aber vieles auch kaputt gemacht. Aber Gott wollte von seiner Seite, weil er seine Geschöpfe so sehr liebt, wollte er einfach wieder Beziehung haben. Und deswegen ist Jesus auf die Welt gekommen. Seinen eigenen Sohn hat er gegeben, hat ihn geopfert für unsere Schuld, für unsere Sünden. Er hat meine Sünde auf Jesus geladen, damit diese Beziehung zwischen mir und Gott einfach wieder funktionieren kann. Das ist wieder ein Kittetos. Und das kann man glauben, man kann es aber auch nicht glauben. Was wäre denn, wenn ich das jetzt glauben würde, eine Auswirkung davon wäre? Ich würde sagen, ja, Jesus, ja, Gott, ich glaube, dass die Beziehung kaputt gegangen ist und dass du deinen Sohn geschickt hast, damit er für meine Schuld bezahlt hat. Ich glaube, dass du alles gut gemacht hast durch den Tod. Und dass ich jetzt diese Beziehung wieder mit dir leben darf. Ich möchte dir zum Beispiel mein Leben geben. Das wäre ein Gebet, was die Auswirkung, Wirkung davon wäre, dass ich das, was ich gerade erzählt habe, glaube. Eine andere Auswirkung, Wirkung wäre vielleicht wie Noah letzte Woche gesagt hat, ich möchte das sogar noch bestätigen, indem ich mich taufen lasse. Das wäre eine Auswirkung von dem, was ich glaube. Man kann es sehen, man kann es sehen, man kann es und wenn sie sehen, wie sie das in Taten umsetzen lassen kann. Oder wie sie das in Taten umsetzen. Und dieser Glaube, diese Beziehung, die jetzt wieder zwischen mir und Gott da ist, ist dieses Fundament. Ich werde jetzt diese Bibelverse, die ich da hingeschrieben habe, nicht einzeln vorlesen, aber die reden auch nochmal davon. Und wenn wir die Säule unseres Glaubens auf dieses Fundament setzen, dann wird sie stabil stehen, egal was kommen mag. Und bei diesem gibt es auch kein Schwarz oder gibt es keine Grautöne, da gibt es nur Schwarz oder Weiß. Entweder glaube ich das und handle danach, oder ich glaube es nicht und ich handle nicht danach. Die Frage ist natürlich jetzt, okay, wenn wir das Fundament geklärt haben, also das Glaubensfundament ist einfach geklärt, dann, oder nochmal zurück, Paulus schrieb seinen Brief an Leute, deren Glaubensfundament so geklärt war. Die Korinther, das war eine Gemeinde, die hatten diesen Glauben, die hatten diese Beziehung schon, die hatten das schon gelegt, die haben schon das daran geglaubt. Und genau deswegen konnte Paulus einfach nur schreiben, die Liebe ist das Größte unter ihnen. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich geschrieben, schaut, dass ihr euer Glaubensfundament vernünftig legt und dann guckt einfach, dass ihr in den Glauben lebt, in dieser Hoffnung lebt, in dieser Liebe lebt und dann schaut, dass die Liebe des Christus ist. Also das müsst ihr einfach gucken, wir müssen diese Basis haben, damit die Säule des Glaubens vernünftig stehen kann, dass unser Leben da vernünftig ist. Was ist denn dann jetzt diese Säule, was ist dieser Glauben? Ich glaube, das ist das, was ihr jetzt teilweise gelernt habt, ich habe es oft auf dem Tablet, das ist das, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat. Das spricht er über sich und ich kann das glauben, was er darüber über sich spricht, aber ich kann es auch nicht glauben. Er spricht dann über uns Menschen und ich kann glauben, was er da in seinem Wort über uns schreibt und danach handeln, oder ich kann es auch nicht. Er spricht über die Beziehung, die jetzt im Moment herrscht zwischen uns Menschen und ihm. Er spricht über das Leben mit ihm. Also es sind ganz viele Teile in seinem Wort. Und manche Dinge kann man glauben und manche Dinge kann man nicht glauben. Aber ich glaube, das ist die Säule des Glaubens. Also das ist die Säule, auf die Paulus hier jetzt Bezug nimmt. Und ich möchte das ganz praktisch machen. Ich möchte jetzt nicht so hochphilosophisch, sondern einfach ein ganz praktisches Beispiel. Ich habe mal einen Schachmatthäus 6,33 ausgesucht. Da steht, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu geben. So, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Wenn man jetzt diesen einzelnen Vers sieht, dann merkt man direkt, ja, so richtig kann man den einfach so aus dem Zusammenhang nicht verstehen. Und das ist halt auch wichtig, wenn wir die Bibel lesen, dass wir Dinge in den Bezug setzen. Dass wir Verse nicht einfach so aus dem Kontext reißen, denn sonst kann der Glaube auch in die falsche Richtung gehen. Das heißt, wenn wir das ohne den Kontext, könnten wir nur darüber rätselraten, was wir mit dem Übrigen meint. Wissen dann, ist das Übrige ein schöner Urlaub, ist das Übrige, keine Ahnung. Wenn wir aber den Kontext lesen, sehen wir, dass er mit dem Übrigen meint, er meint die Versorgung, die Grundversorgung, er meint das Essen, er meint das Trinken, er meint Kleidung, das darüber spricht er in den Versen vorher. Okay, also, wenn wir es nochmal lesen, es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und seine Gerechtigkeit geben und dann werdet ihr schon versorgt sein mit allem, was ihr benötigt. So, was wäre jetzt wirklich eine Auswirkung, wenn ich das glauben würde? Und ich war jetzt nicht wirklich groß kreativ. Ich habe versucht, das einfach nur mal mit drei Punkten hinzuschreiben, zu sagen, alles andere steht hinten an. Sei es meine Karriere, sei es mein Haus, sei es meine Güter, alles andere, mein Bankkonto, steht hinten an. Oder ich setze mich mit allem, was ich kann, für die Gemeinde ein, für sein Reich ein, für Mission ein, für seine Arbeit setze ich mich ein. Das ist mir wichtiger, als dass ich zu Hause meine Trockenmauer fertig kriege. Ja. Oder ich bin ja versorgen, wenn ich das Vorherige erfülle. Sondern Gott hat versprochen, wenn ich in die Mission gehe und für ihn arbeite, dann wird er sich um meine Versorgung kümmern. Auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, wie das funktionieren soll. So, und jetzt sind es einfach mal drei Optionen. Und vielleicht habt ihr noch viele andere, die euch jetzt gerade so in den Sinn kommen. Und jetzt kann man davon einfach mal wissen, mache ich das oder mache ich das nicht? Ganz einfach. Und dann sehe ich da, wie viel ich davon glaube und wie viel ich davon nicht glaube. Ganz einfach. Wir müssen das Thema Glauben nicht so auf so eine theologische hochtrabende Ebene packen. Wir können es ganz einfach halten. Nächste Aufgabe für euch. Ich habe zwei Verse ausgesucht. Ich hoffe, die sind darauf geachtet, dass sie möglichst ohne Kontext zu bearbeiten sind. Ich gebe euch 2 Minuten, euch einen von den Versen auszusuchen und einfach mal so 1 bis 3 Punkte auszusuchen, was wären die Auswirkungen, wenn ich diesen oder den anderen, ihr dürft zwischen den beiden wählen, wenn ich den wirklich glauben würde, was wären die Auswirkungen allgemein? Ihr müsst jetzt noch nicht mal an euer Leben denken, nur allgemein. Und ich würde mich freuen, wenn einer sich trauen würde, diese Ausführungen kurz zu sagen. Also 2 Minuten. Ich stoppe die Zeit. Okay, 2 Minuten vorbei. Ich möchte einer kurz mal sagen, was er an Ausführungen in einigen Versen sehen kann. Bernd. Welchen Vers hast du gewählt? Ich finde, ich suche, so kann man einfach die Bibel lesen. So kann man Glauben praktizieren und praktisch im Alltag werden lassen. Und ich möchte jetzt einfach zum zweiten Teil mit euch noch eine Geschichte aus der Bibel durchgehen. Und zwar aus Matthäus 14, Vers 22. Ich habe den auch da oben abgedruckt, wer mitlesen möchte. Nun drängte Jesus die Jünger unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als das geschehen war, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Spät am Abend war er immer noch dort, ganz allein. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern, er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Aber Jesus sprach sie sofort an: Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Soweit erstmal gleich was wird. Jüngeralltag. Gerade erst war die Speisung der 5000 vorbei. So ein typischer Tag. Jesus hat die ganze Zeit gepredigt, dann kommen wir wieder ein Wunder rein. Dann entlässt das noch, und sagt schon mal, Leute, macht euch schon mal auf den Weg, ich komme gleich nach. Typischer Alltag. Auch vielleicht bei uns. Wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Jobs, wir leben einfach so, wir haben unsere Familien. Und plötzlich, ganz plötzlich, zieht ein Sturm auf. Oft kommen Krisen nicht angekündigt und sagen, hallo, ihr habt jetzt gerade noch 3 Wochen Zeit, auf euch darauf vorzubereiten, sondern auf einmal heißt es, ups, krank, muss operiert werden. Ups, Job verloren. Keine Ahnung. Also Krisen kommen nicht mit Ankündigungen. Und bei den Jüngern war es so, dass es ein starker Gegenwind an mir aufgekommen war. Und dann ist die Frage, wo ist Gott? Wo ist Jesus? Und manchmal kommt es uns so vor, als würden wir ihn nicht sehen, oder manchmal kommt er uns auch auf eine Art und Weise entgegen, die wir noch nie irgendwie so haben wir Jesus noch nie erlebt. Das muss doch ein Gespenst sein. Das muss doch irgendwie was total. Nee, also so kann Jesus nicht sein. Das ist ein Gespenst. Und dann ruft er aber: Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten.
Ist, dann kann er mir helfen, über das Wasser zu gehen.
dann wird er mich befähigen, über das Wasser zu gehen. Also das ist eine Auswirkung, beziehungsweise der Glaube von Petrus. Die Frage ist, wenn wir jetzt in dieser Situation gewesen wären, was wäre unsere Aussage gewesen? Herr, wenn du es bist, dann still aber erstmal den Sturm. So hätten wir ja vermutlich reagiert. Wir wollen ja gerne aus den Krisen so schnell wie möglich raus. Herr, wenn du es bist, dann komm aber bitte erst mal in mein Boot rein. Das sind so Sicherheitsdinge. Und so ist, glaube ich, und so sehen wir auch hier, kann Glaube sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Das hat damit zu tun, wie wir ticken, was für ein Charakter wir sind, was wir für Erfahrungen schon mit Gott gemacht haben. Und deswegen ist es ganz, ganz, ganz gefährlich, den Glauben anderer zu bewerten. Komme ich gleich mit noch dazu. Also dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das ist der Glaube des Petrus. Wie reagiert Jesus jetzt darauf? Könnt ihr darauf reagieren, also Petrus, als soll denn jetzt der Quatsch? Ich komme mal eben ins Boot rein und dann ist gut, dann haben wir die Situation geregelt. Was das mit dem, dass du jetzt auch noch aus Wasser kommst, das ist doch überflüssig. Petrus macht es. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Das ist schon krass. Das ist schon wirklich krass. Und er macht total tolle Glaubenserfahrungen. Ich glaube, er ist der einzige Mensch, der bis jetzt, glaube ich, mal auf dem Wasser gegangen ist. Außer Jesus natürlich selbst. Dann passiert es so wie häufig in unserem Leben. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Du guckst so schnell wieder auf unsere Umstände. Du guckst so schnell wieder weg von Jesus. Und man merkt auf einmal, oh Scheibenkleister, das, was ich gerade eben noch geglaubt habe, es trägt gerade nicht mehr. Und er schreit einfach nur raus, Herr, hilf, rette mich. Und dann gibt es so ein kleines Wörtchen, sofort. Sofort ist Jesus da. Nicht, jetzt warte mal aus, du hast dich da aufs Wasser gestellt, selbst schuld, guck einfach, wie du zurechtkommst, schwimm zum Boot. Sofort ist Jesus da. Wieder Zweifel schrecken Jesus nicht ab. Und trotzdem kann er sich nicht vergleichen mit einem kleinen Menschen, was jetzt mal so was Cooles erlebt. Warum zweifelst du? Warum zwei Gäste? Und das denken wir uns auch manchmal. Wir sagen dann bestimmt auch uns, wenn wir mal meinen, warum zwei Gäste? Hast letzte Woche eine total tolle Taufe mit dem Wunder, mit dem Wetter erlebt und so weiter. Und in der Woche da und da, warum zweifelst du? Aber ich glaube, es ist mehr so, nicht anklagen, sondern mehr so, Petrus, komm, weiter glauben, weiter glauben. Ein Punkt ist mir noch an dieser Geschichte aufgefallen. Dass man nichts von den Jüngern hört. Also, klar, sie erschrecken sich, sie schreien. Das sind wahrscheinlich alle dabei. Und man hört nachher noch, dass sie sich vor Gott hinschmeißen und sagen, ihn angeben, als sie das sehen. Und ich habe so darüber nachgedacht, wie reagiere ich auf den Glauben meiner Geschwister? Wenn wir so Petrus hier in unserer Mitte hätten und der will aus Wasser raus, würde ich den erstmal kritisieren, würde ich den erstmal richtig zusammenfallen. Also Petrus, so eine Aktion, den kannst du doch sparen. Was soll denn das? Oder bin ich auch bei den verrückten Sachen meiner Geschwister dabei, ermutige sie, sage, okay, cool, wie dein Glaube ist. Ich komme nicht hinterher, aber ich bin hinter dir. Wenn was passieren sollte, wenn du vielleicht sinken solltest, ich bin hinter dir, weil ich dein Bruder, weil ich deine Schwester bin. Ich ermutige den, der Glauben hat. Ich gehe mit ihm. Und falls der Glaube dann doch nicht so trägt oder doch irgendwie Zweifel kommt, bin ich da und stehe dabei und trage, anstatt einfach jemanden absenken oder sinken, fallen zu lassen. Und das sehen wir gar nicht von den Jüngern, vielleicht auch, weil sie einfach zu sehr mit der ganzen Situation beschäftigt waren. Aber das möchte ich einfach auch dazu ermutigen. Okay, fassen wir zusammen. Glaube, also ich habe es in 5 Punkten zusammengefasst. Glaube zeigt sich in Taten. Wenn man nichts sieht, ist es kein Glaube. Das muss man so krass sagen. Wenn ich keine Liebe sehe, dann muss ich mich fragen, ist da überhaupt Glaube vorhanden? Das Fundament unseres Glaubens ist die Beziehung zu Gott. Die trägt alles. Alles, was ich da oben drauf baue, muss aus dieser Beziehung zu Gott geschehen. Ansonsten, wenn die nicht da ist, kann ich glauben, dass Gott Liebe ist, aber es kann passieren, dass es dann in sich zusammenfällt, wenn dann Krisen kommen, weil das Fundament einfach nicht vernünftig belegt ist. Glaube kann sich sehr unterschiedlich äußern, und das hatte ich eben schon mal gesagt. Es gibt Petrus-Leute, es gibt eher Sicherheitsfanatiker, es gibt Leute, die direkt aufs Wasser gehen, es gibt Leute, die eher sich am Boot wohlfühlen, und trotzdem können sie Glauben auf ganz unterschiedliche Art und Weise leben. Und wir können uns gegenseitig ermutigen, und das ist der 5. Punkt ist, Gott kann mit unseren Zweifeln umgehen. Ich darf Zweifel haben. Ich darf mit Zweifeln zu Gott kommen. Zweifel sind was der Teufel nutzen will, um sie zwischen uns und Gott zu setzen. Er möchte, meinst du wirklich, das ist schon im ersten Buch Mose, meinst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Das ist so ein Urzweifel, den er sehen möchte. Und auch wenn eine Beziehung nichts mehr tun kann, also die Beziehung, wenn die einmal gelegt worden ist, dann bleibt sie. Dann ist sie fest. Niemand kann uns aus Gottes Hand rauben. Aber er kann uns diese Beziehung oder dieses Leben hier durch Zweifel schon richtig schwer machen. Und das versucht er. Aber wir brauchen den Zweifel, aber ich möchte euch einfach ermutigen, mit Zweifeln trotzdem zu Gott zu kommen. Und Punkt 5, als Geschwister, fangen wir den Glauben an zu stärken oder auch zu stören. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, wirklich glaubensermutiger zu sein. Ich bin jetzt fertig. Genau. diese Woche die Bibel mit der Frage, was für eine Auswirkung es hätte, wenn du die Aussage oder die Aussage wirklich glauben würdest. Ja, schreib einfach mal daneben oder auf den Zettel. Wenn ich das glauben würde, hätte das die Auswirkung. Und dann einfach mal gucken, mache ich das? Oder mache ich das vielleicht auch nicht? Ich möchte damit nicht entmutigen, sondern einfach mal so ein bisschen zu gucken, wie ist meine Glaubensrealität? Falls du gerade mit Zweifeln zu kämpfen hast, suche einen Freund oder eine Freundin, mit dem oder mit der du darüber reden kannst und mit der du glauben, mit dem du darüber reden kannst. Zweifel können auch manchmal isolieren. Auch von, nicht nur von Gott, sondern von unseren Geschwistern. Man sieht, wie die glauben und denkt, oh, ich kann es aber irgendwie gar nicht so glauben. Ich kann euch versprechen, jeder von uns hat hier sein Glaubensteam. Da ist keiner, der hier die Glaubensnummer 1 ist. Aber wir können uns als Geschwister untereinander einfach immer wieder ermutigen, füreinander beten, füreinander einfach da sein und zueinander tragen. Und das ist auch der dritte Punkt. Stärke den Glauben von einem Freund und einer Freundin aus der Gemeinde. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ihr darüber redet, es kann sein, dass ihr ihm einfach oder ihr ein Vers schickt, es kann einfach sein, dass ihr miteinander redet. Einfach als Ermutigung, diesen Glauben, diese Glaubenssäule, dass wir diese Säule wirklich uns gegenseitig stärken und ja, in unserem Leben einfach jetzt die erste Säule einfach neu zementieren, ausbessern und festmachen. Ich möchte schließen mit Versen aus Hebräer 12. Ich hatte überlegt, in der Vorbereitung auf dieses Kapitel 11 ist auch so schön über Glauben das, zu lesen, wie im Alten Testament und auch danach ihren Glauben gelebt haben. Ich hatte erst überlegt, meine Predigt darauf zu bauen, aber dann ging das irgendwie in eine andere Richtung. Aber ich möchte gerne mit Kapitel 12 in Versen 1 bis 3 schließen. Wir sind nun von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorangegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und jetzt ganz wichtig, wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gesegnete Woche, entspannende Glaubenserklärung. Amen.